Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So, Jens, da sind wir wieder. Was hast du da Schönes auf deinen Beinen liegen?
Immer noch die Zeitung, die hier klemmt, die Swiss Classic mit den
Auto des Jahres.
Auto des Jahres.
Ja, kriegst du wieder ein Auto des Jahres?
Ich krieg kein Auto des Jahres. Es ist immer spannend, sich die Liste hier nochmal so anzugucken. Zum Beispiel Platz 2, 1990.
Das ist irgendwas, was man gar nicht auf dem Zettel hat wahrscheinlich. Skoda-Favorit.
Mercedes R129.
Ah, okay. Gut. Das. Warum nicht Platz 1? Was, erzähl mir, was vor Platz 1 ist.
Citroen XM.
Ja, kannst du mal sehen. Die wussten Bescheid.
Ja, also die Frage ist immer, wer da, das sind ja immerhin 20 Tester, ne, die das machen. Irgendwie waren die der Meinung, dass das ein mehr Auto des Jahres ist wie Mercedes SL.
Naja, gut, vielleicht hat der SL aber auch schon vorher ein paar Mal gewonnen. Also,
hat er nicht, weil der kam 1990, davor gab es ihn ja nicht.
89 kam er.
Ja, ja, aber wenn er 89 kam, kann er erst 1990 Auto des Jahres werden. Geht ja anders. Aber nee, war vorher war kein. Mercedes ist wenig hier drin, ehrlich gesagt. Also, komisch eigentlich.
Naja, gut, das ist ja immer die Frage,
nicht so viel wie die Jury so drauf ist. Die haben ja früher auch nicht viele Autos rausgebracht.
Das stimmt. Das waren noch andere Zeiten.
Die haben mal einen Mercedes rausgebracht und dann gab es den erstmal.
Mhm. Dann musste der einen ziemlich langen Zyklus überstehen.
Das ist nicht wie heute, wie permanent was Neues kommt. Und dann war ja diese Woche, Mercedes hat ja keine schönen Schlagzeilen gehabt diese Woche, ne? In Hamburg.
Was meinst du denn?
Auf der Mopo auch ganz groß, ein schwarzer Mercedes. Auf die Mopo gibt es jetzt nur noch samstags.
Ja.
Heute.
Aha, okay, über, echt?
Ja,
okay.
Und sonst nur noch online und Aha. Ist aber auch eine dickere Ausgabe, ist eine okay. Wochenzeitschrift geworden. Und auf der heutigen neuen Ausgabe ist ganz groß schwarz die Front von einem Mercedes drauf. Die Todraser.
Ach du Scheiße, die Geschichte am Jungfernstieg, ne?
Ja, und ja. Das ist nicht die einzige Zeitung, die ganz groß schwarze Mercedes von vorne zeigt. Ja. Mit einem G-Kühler-Grill, wo dann...
Ja, schwieriges Thema. Schwieriges, aber wirklich,
schwieriges
ist
Thema.
Ja ernsthaft ein schwieriges Thema, ne?
Nee, ja, je. Also das Thema ist ja ganz vielschichtig.
Ja, genau.
Einmal ist von vornherein die Frage, wozu brauchen 2,5 Tonnen Auto mit 612 PS in der Stadt? Oder so? Weil eins ist ganz klar, wäre es ein 1,2 Tonnen Auto gewesen mit 180 PS, wäre keiner ums Leben gekommen. In dem Fall. Weil der ist ja ums Leben gekommen, dieser Mann, weil dieser SUV mit voller Wucht in diesen Bus rein ist und der Bus durch diesen Aufprall halt diesen Mann getroffen hat. Und wenn das Auto die Hälfte wiegt, hätte sich der Bus gar nicht bewegt. Weißt du, das ist halt, und hätte er nicht 612 PS gehabt, wäre auch nicht so schnell gewesen in dem Moment.
Ja, aber, gut, aber dann wäre vielleicht der Bus nicht da gewesen und auch ein 1,2 Tonnen Auto kann natürlich einen Menschen töten. Also,
nee, es geht ja um die Situation.
Aber,
und die Situation ist, also.
Ich will die Situation auch gar nicht, ich will die Situation
ehrlich gesagt, auch nicht befriedigen. Nee, es geht einfach darum, dass ich sowieso, ich bin ja auch kein SUV-Freund, also es sei denn, ich brauche ein SUV, um einen Hänger zu ziehen, weil ich eine Dachdeckerei habe.
Geh doch zur Deutschen Umwelthilfe, die haben doch diese Woche
schon... Das hat damit gar nichts zu tun, das ist Quatsch.
Nein, hast du es gesehen, die haben ja diese Woche auch darauf reagiert.
Was willst du denn, diese SUVs verstehe ich eben, das ist ja eh die Karikatur. Ich kaufe mal einen Geländewagen, der dann platt gemacht wurde als Coupé. Ist ja Schwachsinn eigentlich. Von der Sache her ist ja Schwachsinn. Mhm. Ist ja nur eine Styling-Geschichte und halt 612 PS und 2,5 Tonnen. Ich meine, und dann fährt da ein 18-Jähriger mit, ne? Ist jetzt nicht so sinnvoll. Die Situation war nicht sehr sinnvoll, sagen wir es mal so.
Ja, das Ganze ist sinnlos. Also, dass das passiert, ist sinnlos. Abgesehen davon, da kommen ja ein paar Dinge zusammen. Der ist ja auch, wenn man die Örtlichkeiten kennt, er ist ja auch in eine Straße reingefahren, der er gar nicht zu suchen hat. Weil nee, er darf.
Darfst du mal Auto runterfahren? Nee.
Nee, im Moment. Also, ja?
Er ist ja von oben runtergekommen. Donner, darfst du mal Auto
das habe ich andersrum verstanden. Aber gut.
Siehst du, er ist ja von oben runtergekommen. Ja, gut. Und darfst ja dann unten am Jungfernstieg wieder abbiegen. Das hat er aber nicht gemacht, sondern er ist geradeaus rüber geschossen, hat da das Café weggemäht und ist in die Jasper rein.
Ja.
Naja. Wie auch immer. Das Krasse ist ja, wenn du dann in einer Zeitung, weil wir so eine Auflistung, es sind ja relativ häufig bei so ganz krassen Unfällen solche AMGs beteiligt. Ja,
ist so.
Auch hier in Berlin, wo die Frau ums Leben gekommen ist mit dem, das war ein AMG GT, glaube ich. Das war ein Mietwagen, da hat ein junger Typ drin gesessen. Weißt du?
Ja.
Das ist ja so, auch da verstehst du so eine Mietwagengesellschaft auch gar nicht, dass die an irgendwie so einen 23-Jährigen so ein Auto
rausgeben. Aber da sage ich dir, es ist ganz anders. Also Mieten tut es dann hier halt jemand, der 35 ist.
Ja, weißt du
nicht, das ist doch das Problem. Ja. Und das wird untereinander weitergegeben. Also du wirst diese Sachen ja nie vermeiden können, aber das sind natürlich alles andere als schöne Schlagzeilen. Und
es ist
so auffällig, dass das so oft passiert. Also wenn du, ich meine...
Also ich habe noch nicht gelesen, dass ein Volvo außer Rand und Band gewesen ist.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Ja. Also ein S90 schießt über die Straße mit aufheulendem Motor, habe ich noch nie gelesen irgendwo. Aber ja. AMG sind immer gern dabei.
Ja.
Gern dafür genommen.
Nur weil Jens bei Facebook eine schlechte Rezension hat, gibt er Gas mit seinem S90.
Ja, genau. Nee, es ist aber schon krank, ne?
Naja, ist auf jeden Fall ein Thema, was, du hast ja recht, was sehr vielschichtig ist und was man nicht mal eben so wegbügeln kann, denn die Auffälligkeit ist schon da, dass fast jedes Wochenende mit hochmotorisierten Fahrzeugen irgendein Mist passiert. Und nicht selten, also entweder weil der Fahrer das nicht drauf hat oder, und da halte ich mich mittlerweile auch maximal zurück, weil die Menschen halt irgendwie sich angestachelt fühlen, sehr gerne nachts im Dunkeln in der Stadt irgendwelche Rennen zu fahren, weil neben ihnen auch ein hochmotorisiertes Auto ist. Bei mir ist es mittlerweile so, es wollen ja auch immer viele, dass ich an der Ampel mal Gas gebe oder so, ne? Wenn du mit der Corvette da stehst oder mit irgendwas anderem lauten oder größeren Auto. Ich mache das alles gar nicht mehr, weil diese Gesamtprovokanz, die dadurch entsteht, immer negativ ist. Und deshalb ganz easy fahren, fast auffällig langsam, weil, ich habe auch keine Lust, an sowas beteiligt zu sein. Das ist, ich bin nicht nur aus dem Alter
darum
raus,
geht's
sondern
ja gar nicht.
Das ist auch einfach auch, du bist mit so einem Auto in der Stadt ratzfatz so schnell. Das ist ja, wenn du sagst 612 PS, dann weißt du ja, was da passiert. Da drückst du auf den Pinsel und das Ding ballert halt los. Und so ein AMG-Turbomotor hat halt Power ohne Ende. Dann noch Allradantrieb, der setzt ja sofort um. Da bist du in der Stadt innerhalb von Sekunden auf einer Geschwindigkeit, die alles andere als angemessen ist. Von daher hast du grundsätzlich recht. Ich bin mir nicht sicher, was man da machen sollte, ob man vielleicht sogar beigehen sollte. Und ich weiß, da wirst du vielleicht auch kein Fan von sein und viele Hörer werden mich dafür steinigen. Aber dass Autos in der Stadt überhaupt nicht mehr schneller als 60 fahren können. Einfach über Geofencing und gut. Where's the problem?
Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht umsetzbar, aber.
Ach, weiß ich nicht. Naja, gut. Ja.
Ich habe ja zum Glück nur Autos, die. Und mein Arbeiter hat keine Elektronik. Da kannst du nichts machen. Der hat nicht mal Start-Stopp.
Aber flink und schnell ist er natürlich auch. Und,
der ist böse.
Und er ist auch noch laut. Und auch da hast du ja die Provokation, dass die Menschen in der Stadt dann schon mal neben dir stehen und sagen: Zeig mal, was er kann. So.
Nee, du hast permanent Leute, die so dicht auffahren.
Auch das, ja.
Immer so, ich verstehe das gar nicht.
Oh, da werde ich auch, naja.
So, das hast du nicht, wenn du im Volvo sitzt. Da bist du irgendwie immer außen vor, bist du immer ein guter Mensch. Na, egal. So viel zur AMG. Wie kam man da drauf?
Einfach so. Letzte Woche hat es keinen Podcast gegeben. Termine. Leider auch nicht so richtig angekündigt. Aber jetzt sind wir wieder da. Wir werden eine Sommerpause machen, haben wir eben besprochen, im Ende Juli, August, weil wir da beide Urlaub haben. Das passt gut. Und ansonsten gucken wir gleich mal, was es hier so Neues gibt. Aber ich wollte mit dir nochmal über ein Auto sprechen, will mal deine Meinung hören. Ich finde den richtig, richtig, richtig gut. Bei der Recherche über die Alpine bin ich über den neuen R5 gestolpert, bei dem man ja schon vieles im Internet sehen kann. Ja, ich weiß, der ist Elektrokarre.
Ich finde den aber, ich finde den unheimlich gut gelungen, optisch.
Nee, das war, weißt du, es ist so ein sinnloses Auto.
Ja, warum?
Optisch gelungen, Punkt.
Ja.
Und der Rest, was wiegt wahrscheinlich auch 1,9 Tonnen, hat irgendwie so ein Elektro...
Davon ist wohl auszugehen, ja.
Ja, was soll das denn? Hat doch mit dem R5 Universum, mit dem kleinen Freund nichts mehr zu tun. Ist wahrscheinlich fett wie eine Qualle, wenn du daneben stehst. Ist ja wie so ein, ist dann doch 4 Meter und 30 lang und 2 Meter hoch.
Oh, jetzt warte ich darauf, dass die Autozeitungen Folgendes schreiben. Sobald sie so ein Auto haben, da steht dann nicht der kleine Freund, sondern der fette Freund oder der schwere Freund.
Das ist wie, genau wie gerade haben sie irgendwo stand in Automotoren Sport Online, stand ganz groß, M steht jetzt für Masse, weil der neue M5 irgendwie 2,4 Tonnen wiegt.
Ja.
Weißt du, so, wo du sagst, oh ja, 2,4 Tonnen M5. Und dann haben sie so eine Liste gehabt und der erste M5 wog irgendwie 1369 Kilo. Weißt du, so, ja. Also,
ne? Ja, im Grunde müssen die Motoren deshalb stärker werden, damit sie das Gewicht wieder aufholen. Was für ein,
ja,
was für
ein Quatsch, das ist, ne? Ich habe ja irgendwo habe ich einen Artikel gelesen, es war eine Kopie aus dem französischen Magazin, diesen R5, die testen den wohl auch mit Benzinmotoren in Frankreich. Also es wird wohl, das ist ja genauso wie... Ja,
den Spruch wollte ich schon noch machen.
Wie also, Stellantis,
es gibt ja viele, die jetzt umschwenken.
Ja, wie Stellantis ganz groß den neuen Lancia Y präsentiert als Elektroauto und im Kleingedruckten kannst du schon, gibt es schon eine Preisliste, was der Benziner kostet. Den gibt es als Benziner ja auch. Mhm. Und kostet natürlich auch 10.000 weniger direkt. Mhm. Kannst du gar nicht reinstromern, das Geld mit den Autos.
Ja, mit, siehst du.
Ja, die sind ja alle. Aber das war doch schon mal unser Reden hier, dass das irgendwie Schwachsinn ist.
Ja.
Inzwischen, hast du jemals nach der Präsentation einen Porsche Elektromakan gesehen? Jemals irgendwo?
Noch nie. Nee. Ach so, gibt es den schon?
Den gibt es schon lange. Ich glaube, die dürfen gar keinen verkaufen. Da gab es irgendwie ein Problem. Mit der Software von Audi oder irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. Ist ja eh ein großes Problem, war auch ein interessanter Artikel im Standard, hatte mir einer zugeschickt, Software in Autos, dass Elektroautos mehr in Wartungen stehen wie normale Benziner, aber nur aus Softwareproblemen.
Ja, das ist richtig.
Ganz interessant.
Ja, das ist richtig. Also das ist richtig und auch spürbar. Und das hängt einfach auch in sehr hohem Maße damit zusammen, dass die Überwachung der Batterie ja sehr, sehr aufwendig ist. Und schon kleinste Abweichungen dazu führen, dass so ein Auto dann in die Werft muss. Und ja.
Na, ist wie es ist. Nochmal rückspulen. Also der neue R5, den findest du so toll.
Ich finde den optisch.
Weil es ihn als Alpine gibt dann auch, ne?
Na, ich finde ihn tatsächlich. In der Art und Weise hübsch. Also mir gefällt er. Mir gefällt er optisch.
Ja.
Also das Auto ist prädestiniert, finde ich, einen Retro-Look wieder hervorzuholen. Und es sieht trotzdem gut und, ich will gar nicht sagen modern aus, aber das ist ja einfach immer schon eine gute Form gewesen, R5.
Ja, ist formal sicher ganz witzig.
Ja.
Gibt ja noch so eine Idee, gab es auch irgendwie so Zeichnungen auf, soll dann der neue R4 sein, das ist so eine Art SUV.
Das habe ich auch gesehen, also ja.
So, ja. Weil ihnen nichts mehr einfällt, müssen halt die alten Autos wieder bedient werden. Den fällt halt nichts mehr ein, was Neues. Also die kriegen halt nichts mehr gebacken.
Naja.
Der Quatsch ist ja auch immer, sich was Neues auszudenken. Anstatt mal, das ist ja ganz oft, kommt ein neues Modell raus und fragst dich, warum? Und da habe ich einen Test gelesen, gerade in der Road and Track, vorgestern über einen Infiniti Q50 Supersport. Mhm. Wird seit 7 Jahren unverändert gebaut. Und dann haben sie geschrieben, ja, wir testen den jetzt nochmal. Aber wir haben den eigentlich genauso vor 7 Jahren auch schon mal getestet. Ist immer noch ein super Auto und ganz toll, bla bla. Okay, innen drin sieht man, der hat natürlich keine großen Displays und gar nichts. Ne? Hat noch Armaturen. Und der stuck in time stand dann da. Ne? Also der ist einfach in der... Mhm. Und dann haben sie aber, Fazit war... Aber ein geiles Auto, warum soll man nicht weiter kaufen können? So, Punkt, Ende.
Ja, naja, klar.
Das gut. Ist ja immer, es sollen ja immer Anreize geschafft werden, was Neues zu kaufen. Deshalb gibt es dann, was, wenn das dann liest, in einem Passat ist ein Display dann irgendwie 18,9 Zoll groß, aber Skoda muss sich ein bisschen abgrenzen. Obwohl es das gleiche Auto ist, ist das Display dann nur maximal 15,7 Zoll groß. Und dann schreiben sie im Kleinen aber so, sieht aber eigentlich viel besser aus, weil es gar nicht so, es ist so.
Ne? Aber das sind ja so Entscheidungen, die ja nur in einem hierarchischen Unternehmen gefällt werden können oder getroffen werden können, ne? Wo jemand dann sagt, ja, nee, aber wir müssen den schon noch abgrenzen von und so. Mhm. Das ist völliger Blödsinn, weil die einzige Abgrenzung ist ja die, die sie selber vornehmen in ihren Köpfen. Das ist doch nicht, der Audi-Fahrer regt sich doch nicht darüber auf, dass es im Skoda die gleiche Größe an Display gibt. Oder anders, es ist doch nicht so, dass dann jemand sagt, ja, ich kaufe dann aber den Audi, weil der hat ein ganz kleines bisschen größeres Display. So what?
Nee, umgekehrt. Der Audi-Fahrer ärgert sich, dass der Skoda 3.000 Euro günstiger ist und noch den schönen Regenschirm in der Seite hat, den er nicht hat. Und dann noch das gleich große Display. Das geht aber nicht.
Ja, aber der Nachbar sieht ja schon, dass das ein Skoda ist, ja, und kein Audi.
Aber das ist eh alles, weißt du, das ist eh alles bla. Nee, aber es wird ja permanent versucht, ja auch die Autoindustrie, das ist ja ganz oft, werden neue Modelle, wird immer gemacht. Aber schlussendlich, es ändert sich ja tatsächlich nichts. Du brauchst vier Räder zum Fahren. Also du musst sicher von A nach B kommen. Und da ist viel Schnickschnack, der dann so, ne? Das meine ich.
Ja,
und mit diesem R5, ja, dann fällt ihnen halt kein Schnickschnack mehr ein. Dann nehmen wir wieder eine alte Form.
Ja, aber irgendwann ist ja auch so ein Clio-Thema, den finde ich, durchgespielt. Weil auf einmal ist ja jedes Auto, was einen alten Namen hat, plötzlich dann eine höher und irgendwie SUV-mäßig. Und hier holt man halt zumindest mal, und das kennt ja auch jeder, wieder eine Form hervor und einen R5 hervor, der eine riesen Sympathie hat, ja, und aus meiner Sicht optisch auch voll in die Welt passt. Also mir gefällt der optisch wirklich.
Genau, wenn er jetzt bei 1200 Kilo angekommen ist, normalen Benzinmotor, ja, hat einen Spaß haben, dann können wir weitersprechen.
Ja, das wird wohl so nicht sein. Das wird wohl so nicht kommen. Genau. Nee. Naja.
Das ist ja auch dieses, ja, aber gut, das...
Was mir eben, ich bin ja eben ein bisschen Autobahn gefahren, was mir oft auffällt...
mit was für einem Auto denn?
Mit der Corvette.
Ja.
Ja. Habe ich extra um die Ecke geparkt, aber in eine andere Geschichte. Und was mir aber immer wieder auffällt, ist, es gibt Autos, die ich, und das ist bei dir, glaube ich, anders, genau andersrum, die ich, als es sie gab, nicht verstanden habe und erst im Nachhinein erkenne ich, wie cool das eigentlich war oder wie cool auch die Idee war. Es geht mir, also zum Beispiel fuhr eben vor mir ein 1er Coupé, also das allererste 1er Coupé.
Ja.
So. Ist so 1er, ja, 1er Coupé.
BMW.
Genau, BMW 1er Coupé. So.
Und, wie klein und schlank der mal war.
Und als ich den, als er neu war, habe ich so gedacht, was soll so ein Auto? Der kann ja nichts wirklich gut, dachte ich. Außer fahren, und darum geht's beim Auto. Und der hier war so ein bisschen gemacht, ne? War weiß, war ein bisschen tiefer, große Felge, bla blub. Aber du merkst halt, eigentlich ist das ja die Fahrmaschine. Da saß halt auch ein ganz junger Typ drin mit seiner Freundin, und die haben sich halt gefreut, weil sie erstens mich gesehen haben und weil ich ihr Auto auch angeguckt habe. Und damals, als er rauskam, habe ich gedacht, was soll so ein Auto? Wer fragt danach? Und ich habe das auch immer, das ist eine ganz interessante Sichtweise, die, glaube ich, sehr typisch ist für jemanden, der lange bei Mercedes arbeitet, immer aus so einem Nutzungsgesichtspunkt gesehen und habe gesagt, wer soll sowas kaufen? Ne? War immer meine
Idee. BMW-Fahrer, wer auch 02 gekauft hat oder hätte.
So.
Genau.
Und heute sage ich, ich weiß genau, dass du kannst sicher sein, dass dieses Auto geil fährt. Du kannst sicher das, sein, dass
ein 1er Coupé, nichts ist näher an einem älteren BMW wie so ein 1er Coupé.
Genau.
Genau. Das ist ja der Punkt.
Genau, aber das erkennst du erst jetzt,
raus,
wo plötzlich
die Weiterführung einer Idee in dem Moment, zack.
Genau, und das merkst du erst jetzt, wo plötzlich der Dreier der Vierer ist, der Zweier der Dreier, ja, der Einser
Mercedes,
der Zweier.
Und Mercedes ja irgendwann gesagt hat, oh Scheiße, es läuft doch gut, wir bringen mal ein CLA raus. Ne? Wir verlängern mal die A-Klasse nach hinten.
Ja, so, ja, genau. Ja, genau.
Und aber nee, zwei Türen machen wir doch nicht. Ah, wir gucken mal. Ah, nee, kriegen wir nicht hin.
Ja.
Schaffen wir nicht. Sind wir zu doof für.
Ja. Ja, machen, wir anders. So. Machen wir anders.
Nee, anders nicht. Also, weißt du?
Der ja, man CLA, muss, manchmal sogar, man muss der, manchmal sogar nachdenken, ob es die A-Klasse, die allererste, ob sie als Dreitürer gegeben hat. Nein,
natürlich nee, nicht. Der CLA ist nur die Antwort auf den BMW.
Ja.
Das ist so.
Möglich, ja, ja.
Genau, auf den Einser, den du nicht verstanden hast.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Und aber das geht mir bei BMW häufig so.
Bei euch haben es Leute verstanden.
Das geht mir bei BMW häufig so, aber auch bei anderen Fahrzeugen, die erst im Nachhinein, wo ich sage, okay, nee, eigentlich war es ein gutes Auto und die Idee auch nicht schlecht.
Ja, und es gibt auch Autos, wo das nie passieren wird. Also ich werde nie irgendwo sitzen und sagen, eigentlich war so ein GLE 63 SXY ein gutes Auto. Das wird nicht passieren.
Ja.
Ja,
ja, ja, da bist du, also ich weiß, dass du davon kein Fan bist. Diese Autos haben aber auch da muss man ja auch sagen, das ist eben genau das, was du gerade ansprichst. Ist so eine ganz, 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 ganz schwierige Gratwanderung bei AMG. In anderen Ländern ist das ja anders. In Deutschland kommt das sehr zum Tragen. AMG waren ja früher bis in die 2000er hinein, waren das eigentlich sehr gut motorisierte, aber dennoch insgesamt dezente Fahrzeuge. Wenn du so an den C43 denkst, den du hier hattest, der ist eigentlich sehr dezent gewesen oder in Silber, weißt du noch?
Oder an einen 560er SEC Breitbau.
Nee, der ja nicht so, aber ein E50 zum Beispiel ist auch sehr zurückhaltend, auch E55,
selbst auch später ein E63. S63-Limousine noch.
Ja, genau, relativ. Ja. Und dann kam es halt irgendwann immer
lauter. Hatte mich jemand diese Woche angerufen, ob ich sowas verkaufen will. Da habe ich gesagt, nein, will ich nicht.
Was, ein S65?
Ja, da habe ich gesagt, nee.
Ein S65 oder 63?
Nee, sorry. Ein E63, Limousine. Da habe ich gesagt, nee, interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ja, mein Vater ist gestorben, da muss ich sagen, ja, Bob, mal, stehe ich mir nicht hin.
Habe ich eine etwas andere Meinung zu, weil ich würde dich jetzt erstmal löchern, welches Auto war das, welches Baujahr.
Ich habe mich weiter gefragt.
Weil da gibt es wirklich interessante Autos. Ja, und vor allem die letzten Sauger. Mega.
In 10 Jahren vielleicht jetzt nicht.
Nee. Also auf jeden Fall gibt es um die Fahrzeuge auch da eine sehr vernünftige Sammlerszene, aber worüber wir hier reden, sind ja dann die etwas anderen.
Bei denen das alles schwarz sein muss. Das Problem ist ja auch, dass das schwer, das politisch korrekt auszudrücken, wer die Fahrer sind, sagen wir es einfach mal so.
Ja, ja, klar. Ich habe das ja versucht, vorsichtig zu schreiben.
Das ist, sieht man ja hier tagtäglich.
Ja. Ja, ich habe mir eben hier was geschnappt bei Jens, hier so einen richtigen Schinken. Du hattest den fotografiert und ich dachte, der wäre größer. Dieses dicke Buch hier, wo kriegt man das? Marktspiegel von Classic Data.
Bei Classic Data direkt.
Also das kann man bestellen?
Ja, habe ich da direkt bestellt.
Ich dachte, du kriegst das, weil du immer an den Gutachten rummäkelst.
Garantiert nicht.
Kriegst du das umsonst?
Ich habe ja auch geschrieben, Markt und Meinung sind ja oft auseinander. Das ist aber schon ein geiles Nachschlagewerk. Ne?
Also, ja?
Ja, klar.
Ich habe das
weil du hast ja immer wieder Autos, also die machen ja Marktbeobachtung über 40 Jahre, die Classic Data, das ist die 40. Ausgabe von diesem Schinken da. Kostet noch ein bisschen, kostet nicht nur 20 Euro, muss aber was für bezahlen.
Nee?
Und,
was kostet das denn?
Geht nach Gewicht.
Ja, weil das Ding ist, ist wirklich überraschend schwer. Ne?
800 Seiten, Flopper. Ja,
800 Kilo.
Du hast ja immer Autos, wo sich der Markt wenig mit beschäftigt, wo du dann auch, dann ruft einer an, sagt, ja, ich habe das und das und was meinen Sie denn, was können wir da dran schreiben? Ich so, oh Gott. Und dann nimmst du das Buch und sagst du, ah ja, dann hast du einen Eindruck, wo sich das irgendwo befindet im Markt, das Auto. Also bei vielen meinen Dingen ist die Classic Data nicht in der Lage, das einzuschätzen, aber gutes Beispiel ist der Hartke F1.
Ja gut, aber ein Auto, was es nur einmal gibt, ist Notierung kriegen.
Nee, es gibt ja keine Notierung. Es gibt einen Preis, ich biete es an für 139 und die Classic Data, und da kommt ein Gutachter, macht ein Gutachten, schreibt alles rein, und die Classic Data schickt die Unterlagen zurück, sagt, ja, das sehen wir bei 89.000 Euro Marktwert. Und ich zu Olli gesagt, weißt du was, pack's in Schredder, hängst in die Heizung, lass mich in Ruhe mit dem Gutachten, das ist ja Schwachsinn. Jetzt habe ich es aber verkauft. Ja, und ich habe es sicher nicht für 89.000 Euro verkauft. Das heißt, jetzt könnten Sie dieses Auto in Ihre Liste einfügen.
Das meine ich ja damit. Ja.
Tun Sie aber nicht.
Nein, aber brauchst du auch nicht. Du brauchst ja nicht für ein Auto.
Nein, aber Sie sind ja, weißt du, was ich meine? Das ist ja diese Art von Marktbeobachtung.
Ja.
Hätte jetzt einer gesagt, hier haben Sie ein Classic-Data-Gutachten, hätte ich gesagt, ja, ich habe eins, das ist irgendwie 50.000 Euro zu niedrig. Ich kaufe das Auto trotzdem, weißt du, so ist ja Schwachsinn. Die Diskussion führe ich ja öfters. Deshalb habe ich meinen Post damit angefangen, Markt und Meinung gehen auseinander.
Geht ja auch übrigens
in die
andere Richtung, geht es genauso, ne?
Nee, ja, schlussendlich muss man auch sagen, die Classic-Data an sich, die sie jetzt auch schon lange gibt, hat ja eine Daseinsberechtigung, das ist auch eine super Sache. Ja, auch wenn ich mich da auch oft drüber aufrege, auch über diese Gutachtenwerte, dann ist natürlich klar, wenn du das Buch siehst, das hat 800 Seiten. Das sind, was ich an Autos und Motorrädern behandelt. Bei der Classic Data arbeiten nicht 250 Leute.
Nein, natürlich.
Das ist ein Büro mit, keine Ahnung, vielleicht arbeiten da 20 Leute, ich weiß es nicht, oder 30.
So wie hier, ne?
So wie hier. Hm. Und wie sollen die auch jedes Jahr von 20.000 Autotypen alle Preise checken können? Das geht ja gar nicht, das ist nicht machbar. So, also deshalb ist es manchmal ein schwieriges Unterfangen, aber das Buch an sich ist wichtig und gut, weil es halt wirklich gute Anhaltspunkte liefert und einen Querschnitt durch den Markt auch.
So. Ja, das Einzige, was ich mittlerweile schwierig finde, ist dieses Thema Zustandsnoten da drin, weil es ja manche Noten eigentlich gar nicht gibt. Also das wird auch bei denen nicht vorkommen. Eine also ich habe, hast du zum Beispiel,
bei keinem
aber,
Auto.
Genau, aber die Frage ist, machen Sie tatsächlich Gutachten über Autos, die eine 4 oder eine 5 haben? Also hast du jemals ein Gutachten? Ich meine, gut, klar, das fragt ja keiner nach. Da kommt ja
nee, hier, ich habe schon Gutachten mit 3 Minus gehabt.
Ja, okay.
Weil, ganz ernsthaft, es geht ja um eine Beschreibung der Sache. Ja? Es gibt ja zwei verschiedene Geschichten. Die eine ist der Zustand, die andere ist der Wert der Sache.
Richtig.
So. Und ich kann ein Auto, die Classic Data sagt zum Beispiel, der Hardtail ist in dem Zustand, wie er da steht, 89.000 Euro wert. Ja. Und dann sage ich, boah, der Zustand ist vielleicht, was war der Zustand, eine 2,2 Minus
an dem Hardtail?
Ja. Den hat aber ein solventer Sammler jetzt gekauft für sehr, sehr, sehr viel Geld. Also klar, ich habe ein bisschen mit mir handeln lassen, können wir darüber sprechen, das ist für 130.000 weggegangen. So. Nachdem er wirklich aber alles gecheckt hat, also jede Unterlage, jedes, ich war noch mal zweimal auf, der hat den Wagen ja blind gekauft.
Naja, und der Wagen war, und der Motor war offen, das darf man auch nicht vergessen.
Das Auto geht in die USA. Nee, nicht nur das, sondern ich war ja noch mal bei Alex auf der Hebebühne, habe alles gecheckt, habe ihm von bestimmten Punkten Bilder geschickt und auch von bestimmten Zahlen und Daten am Auto und so weiter.
Okay.
Und ich habe es jetzt noch mal in Service gegeben. Und da sagt jetzt der eine oder andere, ey, wieso geht doch ein Export, ist doch scheißegal. Nee, ist eben nicht scheißegal. Der Wagen war letzte Woche jetzt nochmal bei Andreas, hat nochmal einen kompletten Check bekommen, einen Ölwechsel bekommen. Alex auf der Bühne war, habe ich mit Alex gesehen, dass es so ein ganz leicht, das schimmelte so ein bisschen nach Öl an einer Stelle. Da haben wir nochmal geguckt, ob alle Schrauben richtig fest sind. Einmal nochmal komplett gecheckt, das ganze Ding. Weil jetzt wird jetzt bei MF Motors steht der Wagen jetzt, da wird er auch aufgeladen, kommt der Exporteur und dann geht das Ding aufs Schiff. Er geht, wie soll ich sagen, also ich kann jetzt nicht mehr tun.
Ja, ja.
Also alles, was jetzt, so wie der jetzt da weggeht, mehr kannst du nicht mehr machen mit dem Auto. Also bestmöglich. So, wenn er jetzt in Amerika ankommt, dann alles, was, also es geht nicht mehr. Er kann sich da reinsetzen, einfach damit fahren, fertig aus. Also sind alle Flüssigkeiten auf Stand, Reifen sind neu, es ist alles nochmal gecheckt. Der Benzindruck ist nochmal eingestellt worden, jetzt nach ist er so 800 Kilometer gelaufen. Und genau. Kommen wir jetzt, Classic Data, genau. Jetzt sagt die Classic Data, der ist nur 89 wert. Ich habe mich ja schon mal mit denen gestritten, dann sagt man, ja, wenn sie einen Kaufvertrag haben, können wir ein Gutachten über den Wert schreiben. Klar, macht ja auch Sinn, weil das ist ja tatsächlich der Wert, den jemand freiwillig bezahlt hat für das Auto. Und damit ist es dann auch der Marktwert in dem Moment. Der Wiederbeschaffungswert ist beim Hardtail gar nicht zu beziffern, weil du kannst es nicht wiederbeschaffen.
Nee, genau, das
keine
ist
nicht möglich. Nee. Der Wiederbeschaffungswert wäre, ich habe eine Rohkarosse von einem 300e von 1987,
ja, wo das Auto noch macht. Naja, und der Hardtail lebt noch und baut selber für dich um. Weil das ist ja auch so eine Geschichte. Und die Automotorsport macht nochmal einen Test. Also ganz blöd, es geht ja am Ende hier um was ganz anderes. Aber das, finde ich, ist auch das schlechteste Beispiel, um die Classic Data zu bewerten. Aber also ein gutes Beispiel dafür, dass ein Gutachten bei bestimmten Fahrzeugen gar keinen Sinn macht. So. Also gar keinen Sinn macht auch insofern.
Naja, es macht ja schon Sinn, weil du ja den Wert irgendwie auch Versicherung gegenüber darstellen musst.
Ja, weiß ich. Ja, okay. Also das ja, Versicherung das ja. Punkt. Aber für mich als Käufer zum Beispiel ist das völlig egal. Wenn ich mich entscheide, dass ich etwas haben möchte, interessiert das gar nicht.
Nee, ach du, ich habe, und das ist ja dieses mit dem Zustand 1. wie viele Gutachten hatte ich schon in der Hand, wo Zustand 1 drin steht, wo ich aber herzlich lachen muss. Ja. Letztens hat mir wieder einer angeboten, soll ich ein Karmann Cabriolet in Schwarz voll restauriert, Gutachter, Vollgutachten mit Klassik-Data-Bewertung, Zustand 1 steht in dem Gutachten drin. Und ich gucke mir die Bilder an und sage, wie kommt der auf Zustand 1? Die Bilder reichen mir schon, um zu sagen, dass es nicht Zustand 1 ist, garantiert nicht. Hm,
weil auch gar nicht originalgetreu restauriert scheinbar.
Doch, geht so, aber wenn ich schon sehe, wie die das Blech eingeschweißt haben, Batterieboden immer durchgegammelt ist, das hat dann mit Zustand 1 nichts zu tun. Und Zustand 1 ist ja neuwertig, also genau wie ab Werk 1. Ey, wann habe ich denn mal ein Auto im Zustand 1 in der Hand gehabt? Also die hatte ich schon, ja, aber 1 oder 2, der ja. Corrado damals, das war ein Zustand 1.
Ja, der war, so, ne? So. Ja. Und übrigens, mein 123er, das Gutachten war ja 2+. Bei dem könnte man vielleicht sogar noch drüber streiten, über eine 1.
Nein, keine Chance. Nein. Was ist denn da drauf?
Ja?
Nein. 1 ist Fabrik neu.
Ja.
Unbenutzt.
Ja,
1.
Ja,
so steht
ja.
der drin. Steht bei der Klassik da der selber drin, was 1 ist. Unbenutzter, neuwertiger Zustand.
Gut.
Das
aber,
kannst du nicht erreichen.
Aber
das geht nur bei einer maximalen kranken Vollrestaurierung. Ohne Rücksicht auf Verluste.
Gut.
Wie zum Beispiel die
wenn man VW-Busse. Aber im Vergleich, wenn man jetzt mal keinen Restaurierer nimmt, wenn man da aber den Vergleich ziehen würde, okay, das heißt, für dich wäre dann der Beste trotzdem keine 1, weil er nicht dem entspricht,
was
bewertet
ist. Geht nicht, kann maximal
okay.
2 sein.
Und trotzdem war es halt so, da stand ja ein Gutachtenwert drauf, also stand ja ein Wert drauf, das war auch gar nicht so alt. Und derjenige, der ihn von mir gekauft hat, der liebe Pole, der hatte das Gutachten auch gesehen, weil das mit in der Mappe drin war, ne? Und wollte mit mir über den Preis sprechen und sagte dann, ich habe ja auch das Gutachten gesehen. Da habe ich gesagt, ob du das Gutachten gesehen hast oder nicht. Das, was da im Gutachten steht, ist Quatsch bei dem Zustand hier dieses Autos. Und der Preis, der da dran steht, der ist für mich okay und für dich ist er auch gut, weil er ist ja ein Händler gewesen. Und am Ende hat er ihn ja auch genau für den Preis gekauft. Also deshalb ist ein Gutachten, sorry, das ist sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nichts wert. Und die meisten Autos sind ja deutlich unter Gutachten, was den Marktwert angeht. Also das ist ja nicht, das ist eher die Regel, dass die Gutachten irgendwo Preise vorsehen. Die fragen ja meistens auch nach, also wofür ist denn das Gutachten? Wollen Sie es für eine Versicherung und so? Naja, also... Ich hätte gerne Wertgutachten. Ich möchte gerne wissen, wie bewerten Sie das Auto? Aber oftmals
ja, merkst du doch auch,
die kennen ja die Autos gar nicht, keinen Vergleich.
Die haben keinen Vergleich. Aber wie kann ein Gutachter ein Fahrzeug mit den, es gibt auch Gutachten, wo 1+, habe ich auch schon gelesen, wo ich sage, was ist der 1+? Sind dann die Neuteile noch auf dem Weg, werden eingebaut hier vor Ort oder was? Wie geht denn Plus? Wenn 1 schon neu ist, was ist denn dann besser wie neu? Ist doch Quatsch, mit Soße ist es doch Blödsinn. Wie kommen die Gutachter immer dazu, eine 1 zu vergeben? Und die Classic Data übernimmt das ja, die schreibt das ja dann auch. Die schreiben die Zertifikate und da steht unten Zustand 1 drin. Aufgrund welcher Basis denn? Das entspricht ja gar nicht ihrer eigenen Beschreibung dann. Das ist ja Blödsinn. Und da stimmt so viele Sachen, stimmen oft nicht. Dann wird es restauriert, dann stimmt die Textur des Lacks am Unterboden nicht und. Das ist alles keine 1, das ist alles schön gemacht, alles wunderbar, aber dann ist es vielleicht eine 2, dann ist es gut, Punkt aus Ende. Ist auch in Ordnung.
Ja.
Weißt du, und das ärgert mich immer.
Naja, ärgerlich ist es vor allem dann, wenn Menschen, die keine Sachkenntnisse haben, sondern einfach nur Geld, auf der Suche sind nach dem besten Auto, das selber nicht beurteilen können und dann das Auto kaufen, was das höchste oder das beste Gutachten hat und dann eigentlich
nur falsch. Und dann kommen sie zu mir.
Ja.
Dann ist Holland in Not hinterher.
Ja.
Weil ich habe ganz selten ein Gutachten in der Hand, wo ich sage, ey, das ist wirklich, boah, das ist geil, das stimmt, genauso ist das Auto. Toll beschrieben.
Aber gut, dass wir drüber reden. Ich muss halt auch wieder losgehen, einige Gutachten mal neu machen. Ich habe nämlich, meine Gutachten für meine Autos sind mittlerweile alt. Und da muss man ja aufpassen, weil gerade wenn dann mal was passiert oder ein Auto geklaut wird oder ein Totalschaden, dann ist es, am Ende wird es trotzdem noch mal bewertet. Aber es ist immer gut, wenn man ein aktuelles Gutachten hat.
Ja, klar, du musst alle 2 Jahre das Gutachten aktualisieren eigentlich.
Ja, ja.
Da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein. Es gibt also Versicherungen auch heute, wo du selbst den Wert angeben kannst. Und dann so, ja, braucht man. Und ich glaube, wenn es dann zum Ernstfall kommt, hast du nämlich ein Problem.
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ein sehr gut gepflegter 124er meinem Kollegen, das ist aber wirklich 23 Jahre her, geklaut wurde. Und dann kam die Versicherung und sagte, ja, ist ja ein altes Auto. Ach so, ach, der war, ach so, der hatte nur noch 5 Monate TÜV. Ja, dann ziehen wir nochmal dies ab. Ach so, wann war der letzte Ölwechsel? Ach so, dann ziehen wir nochmal das ab. Also sie haben wirklich so ganz krasse Abzüge
gemacht. Ja, das hatte ich doch bei meinem Volvo S90 mit dem, wo die Tante mir hinten draufgefahren war.
Ja, ja, genau.
Wo die Versicherung immer nicht bezahlt hat und dann immer so kleckerweise und dann haben sie irgendwie bezahlt und dann war der Hinweis, ja, die volle Summe würden sie nur bezahlen, wenn das Auto lückenlos auch beim Händler, beim Markenhändler Checkev gepflegt wäre. Ja, ich meine, Checkev halt eingescannt, habe sie ihnen geschickt, dann haben sie wortlos den Rest überwiesen.
Ja, es ist so weißt mies, ne?
Das ja, ist so klar, mies. Das ist mies.
Das ist wirklich mies. Mhm. Naja. Okay.
Ach, sehr schön übrigens für den PS-Speicher bei der Rallye, die wir
leider nicht mitgefahren sind.
Ja. Nochmal, sorry, PS-Speicher. Da gab es ja eine Wahl zum Auto der Rallye, irgendwie so.
Ne? Ja, stimmt.
Und die Giulietta Turbo Delta.
Das war ein Bekannter.
Ja, die Giulietta Turbo Delta ist gewählt worden. Fand ich geil. Schön mit Garage und 11 Nummernschildhalter noch dran.
Ja, das Besondere an dem Auto, wenn man die Bilder sieht, das haut einen auch auf den Bildern in so einer Kulisse echt um. Das war richtig gut. Diese Dreifarbigkeit, ne? Dreifarbig war der, ne? Und so eine Dreifarbigkeit ab Werk, wo hat es denn die überhaupt mal gegeben? Und dann noch mit dieser besonderen Karosserieform, die man noch so leicht in Erinnerung hat, aber auch schon ewig keinen mehr gesehen hat, schon stark. Also ja. Und dann diese super Felgen, die auch so ein komplett individuelles eigenes Design haben.
Eine
hat,
Scheibe, ne? Wo Alfa Romeo ausgefräst
genau, sozusagen. Genau.
Da hat sich Zender schön ausgedacht damals.
Ja, kam mir übrigens oben hinter Lübeck heute Morgen kam mir ein Alfa Sud entgegen, in Rot, in einem super Zustand. Auch selten. Sieht, ja, auch wirklich, ja, vor allem.
Alle weggerostet.
Ja, die hatten ja wirklich keinen guten Ruf.
Ich habe einen einzigen Alfa Sud mal verkauft. Einen grauen TI habe ich mal verkauft.
Ja, die Bilder sind sogar, glaube ich, noch auf. Kann das sein, dass die auf deiner Seite sind? Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Nee, aber wahrscheinlich, wenn du das googelst irgendwie.
Dann. Okay. Ja. Okay. Ja, ist wirklich ein Auto, was auch kaum noch marktexistent ist, in einem guten Zustand schon gar nicht.
Überhaupt nicht. Gar nicht.
Ja. Ja, die waren nicht von besonders guter Fertigungsqualität.
Ja, viele hatten ja in den 70er Jahren Blechprobleme und einfach hat die ganz im großen Maße gehabt. Ne?
Ja.
War dann zu viel Recyclinganteil in den Blechen, ne, die da aus Russland kamen. Ist so.
Ja, und bei dem dreifarbigen, vielleicht auch da nochmal, ich weiß nicht, wie viele es am Ende gegeben hat. Wahrscheinlich weniger, als man sich erhofft hat. Und wenn so ein Auto dann aber irgendwo, keine Ahnung, es hat einen Schaden und es muss nachlackiert werden, dann war es für den Lackierer wahrscheinlich so, dass er gesagt, Mensch, gefällt Ihnen das überhaupt noch? Oder wollen wir den nicht doch ganz einfarbig machen?
Natürlich.
Und dann zack, ist er weg, ne? Weil so ein Auto habe ich, bevor du ihn hier hattest, noch nie gesehen.
Ja, Farben sind... Jetzt kommt ja ein dunkelgrüner Ferrari 328, ist auch so.
Ja, Wahnsinn.
In der Farbe, da kannst du froh sein, dass sie nie einer umlackiert hat, weißt du so.
Ja.
Das ist mega geil.
Ja, ja. Ich hab wirklich ganz, ganz, ganz viele Jahre den Markt für den Ferrari 328 beobachtet, weil ich doch dieses Erlebnis hatte, dass ich von heute auf morgen irgendwie in der Tiefgarage von im Parkhaus vom UCI so ein Auto neben mir stand.
Aber einen Grün hast du nie gesehen?
Nein. Nur, also im Netz ja, sage ich gleich was zu. Aber ich bin dann ausgestiegen, stehe so in diesem 328 Ferrari. Und auch da war es so, den mochte ich lange Zeit nicht. Und hat immer gesagt, das ist irgendwie so ein Billo-Ferrari. Dann stehst du daneben und denkst, was für perfekte Proportion.
Vor allem, wie klein
was
der
für
ist.
Eine unglaubliche, ja, wie und wie tief und flach der ist. Der geht dir bis zur Hüfte, selbst mir nur bis zur Hüfte.
Ja, und leicht, wiegt auch nur 1200 Kilo.
Ja.
Und hat dann 280 PS, was fährt ja auch.
Ja, und der wirkt aus heutiger Sicht, wenn du dir anguckst, ja wirklich zierlich durchtrainiert.
Filigran.
Ja, ja, aber durchtrainiert.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Und ich habe damals viel nach diesen Autos geguckt. Es gab damals die Autos für unter 40. Fast alles hat unter 40 gekostet, völlig unabhängig von Laufleistung. Ging bis zu 29 runter, das waren dann aber die schlechten. Und ich habe immer nach irgendwas geguckt, weil ich nie rot haben wollte. Und da gab es ab und zu mal ganz selten einen schwarzen, ab und zu mal auch ganz selten einen weißen, blau gab es und es gab so einen grün. Und das ist aber wirklich selten. Ich weiß nicht, ist ein deutsches Auto, ne?
Deutsches Auto in München ausgeliefert, hat einem Patentanwalt gehört. Der hat so einen Ferrari-Historiker bei mir auf der Seite auch geschrieben, aus so einer deutschen Waffendynastie kam. Mhm. Und mein Kunde hat den vor 10 Jahren bei Springbok gekauft, war der Wagen inseriert. Mhm. Und da konnte ich mich dran erinnern. Weil ich schon immer bei Springbok mir die Seite angucke. Mein Kunde hat den da vor 10 Jahren gekauft und ist Checkheft, also so, wie man es will. Lückenlos Checkheft, Bordmappe, Werkzeug, ist alles dabei. Die Bordmappe ist nie nass geworden, weil das Leder ist noch schön. Innen drin sieht er aus wie aus dem Ei. Unglaublich, das Leder. Ich sage, wie geht es? Ist gefärbt? Nee, das ist nur sauber gemeistert. Wahnsinn.
Ja, mit dem typischen beigen Leder da drin,
was natürlich perfekt aussieht. Dann haben ein paar geschrieben, blöd, ist ja eine ABS-Variante, weil die andere Felgen hat. Mhm. Aber er hat kein ABS. Da zu der Erklärung, da muss man in diese Geschichte ein bisschen einsteigen. Ferrari hat, die 89er haben irgendwann alle ABS ab einer bestimmten Fahrgestellnummer. Mhm. Und er ist auch kurz vorm 89er Modell. Er ist noch 7 und 88, also 4 Wochen davor sozusagen. Ferrari hat das Fahrwerk erneuert und du hattest die Option, ABS zu bekommen und deshalb auch immer diese Felge. Aber er hat keine ABS, die Option wurde nicht gezogen. Und erst ab Fahrgestellnummer, weiß ich nicht, ein paar hundert drüber, ist dann ABS-Serie.
Was unterscheidet die Felge? Ist das eine Fünfspeichenfelge?
Ne? Nee, das ist ja auch eine Fünfspeichenfelge, aber alle, das war das Blöde, auch dieser Umschwung von Ferrari beim Ferrari von 400 zum 412er, weil der auch ABS hatte. Da ist der Stern außen nur noch so ganz flach abgebildet.
Ja,
ist
und nicht mehr nach innen.
Nicht geschüsselt nach
innen.
Ja,
richtig, und so, ja,
genau. Ja. Und auch der 328 hat in den ersten Baujahren noch einen geschüsselten Stern. Mhm. Eigentlich kannst du die Felgen auf den Grünen auch drauf machen. Oder wie einer schreibt, machst du halt eine Speedline-Felge drauf, geht ja auch, die der GTO, die hatte. Aber da er kein ABS, und diese alten Felgen passen nicht über die Bremssättel, wenn du ABS hast.
Mhm. Ja, ja.
Funktioniert nicht. Ja, ja. Und deshalb könntest du hier, aber da er kein ABS hat, könntest du die Felge drauf machen.
Okay. Wo ich immer drauf geachtet habe, und das war bei dem ja auch schön, du hattest auch ein Bild gepostet vom Motor, ne?
Ja.
Und ich habe immer drauf geachtet, wie ist der rote, in Anführungsstrichen, Schrumpflack, also dieser rote Lack, weil du siehst das bei einigen, dass das so abgeblättert ist, ne? Und bei einigen ist das schön. Und ich finde es bei dem Auto total wichtig, dass das gut aussieht irgendwie. Das ist so.
Gut, das ist ja, wir sind jetzt hier auch in Preisregionen wieder, ne? Also der kostet auch 130.000.
Ja. Ja, ich finde da, trotzdem, es ist halt, also ich finde, es ist ja auch absolut wert. Die waren halt unternotiert aus meiner Sicht. Und der ist ja halt extrem besonders über diese Farbkombination deutsches Auto und Zustand.
Und 65.000 Kilometer, also stimmt alles in dem Auto.
Ja, ja. Genau. Ja, ein Traum. Einfach ein Traum.
Das ist lustigerweise fast den identischen Kilometerstand hat der Z3M, der gekommen ist, der Roadster.
Ja.
Fast identisch.
Das ist auch eine wilde Sau, ne?
Das ist
so
ganz
böse. Ein M-Roadster ist so eine wilde Sau, weil das ja auch so ein leichtes Auto ist und so. Und eigentlich, boah,
321 PS, kein ESP.
Ja.
Heckantrieb.
Ja. Ja,
und genau. Sagt der Besitzer, hat mir den gebracht aus Baden-Baden und sagt, boah, müssen wir schon noch mit in den Kaufpreis Reifen und nochmal einen Service mit einkalkulieren. Ja, Reifen sind schon ein bisschen älter. Und dann sagte er, ja, also wenn es nass ist, das Auto wäre so gefährlich, er fährt den gar nicht mehr gerne. Und dann
guckt ihn komisch an und
sagt, aber die Reifen sind 12 Jahre alt.
Ja,
Wo sind neue Reifen
drauf? Aber das verstehen viele nicht, dass das Gummi so dermaßen altert. Ein 12 Jahre alter Reifen bei dem Auto.
Was ist die beste Erklärung? Wenn ich eine Sohle abgelatscht habe am Schuh, lege ich mich auf die Fresse, wenn es nass ist. Weißt du? Also wenn das Profil ab ist, ist es ab.
So. Ja, aber selbst wenn Profil dran ist und das ausgehärtet ist, fährt es sich einfach
beschissen. Das hatte ich ja bei meinem Volvo so krass. Ich hatte ja immer diesen Ganzjahresreifen drauf, habe ich glaube ich schon
mal erzählt. Fährst du einen Volvo?
Ja, ja, ich fahre unter anderem einen Volvo. Okay,
krass.
Und habe da ja einen neuen Sommerreifensatz drauf, mit ganz neuen Kontinentalreifen. Fährt sich plötzlich als irgendwie neues Fahrwerk drin in dem Auto.
Mhm. Ja, ja, das macht schon einen Unterschied, ja. Und wo man es, finde ich, besonders drauf merkt, ich finde den grundsätzlichen Trend zu Ganzjahresreifen nicht schlecht. Die sind ja mittlerweile auch wirklich gut. Aber die haben halt eine deutlich kürzere Lebensdauer. Und so ein, genau. Und so ein Ganzjahresreifen ist nach einigen Jahren, fährt er sich beschissen. Also ist völlig unabhängig davon, wie das Profil aussieht.
Nee, ist ja
das
klar.
Wird immer schlechter. Weil der muss ja alles können.
Der muss alles können. Der muss weich genug sein im Winter und hart genug sein im Sommer und funktioniert halt nicht.
Auf die genau. Genau.
Deshalb, ich bin davon von dem Thema wieder abgekommen. Ich mache es nicht mehr.
Also ich finde das...
auf dem Fiat 500 Riva, okay.
Auch selbst genau?
Da, sage ich zu Andreas, da klappert immer was. Wenn er jetzt da bei dir in der Werkstatt, guck mal nach. Und Andreas sagt zu mir, da klappert nichts. Wir haben alles nachgeguckt, sind die Reifen. Kein Scherz, die sind 4 Jahre alt.
Ja. So. Ja, ja. Ja. Also auch ich habe das immer empfohlen, wenn jemand wirklich nicht viel fährt, kann er sich diese Umsteckerei natürlich sparen. Aber ich habe immer den Hinweis dazu gegeben, bitte nicht davon ausgehen, dass die Reifen so wie früher irgendwie so, 8 Jahre kann man die fahren
und dann Jahre wechseln
oder so. Ne? Ja, das ist bei Ganzjahresreifen, wäre ich da anders unterwegs.
Nee, 4 Jahre.
Nochmal, geht immer darum, wenn man die optimalen Bedingungen haben möchte. Ne? Und es ist ja nun mal die Verbindung zur Straße. Ich verstehe überhaupt nicht, also den Fehler hat ja fast jeder, ich habe es nicht gemacht, den Fehler hat ja fast jeder schon mal gemacht, sich irgendwelche Billo-Reifen zu kaufen, weil man denkt, die sind ja auch schwarz und Gummi.
Nee, so Quatsch.
Das ist
nicht gerade.
Jeder bereut das.
Nee, es gibt so viele Faktoren. Ich habe gerade im Arbeitforum darüber gelesen, da war die Diskussion, was wiegt die Felgen-Reifen-Kombination? Welche Felge von Arbeit und 17 Zoll wiegt wie viel mit Reifen? Mhm. Und da hat der eine hatte die Gewichte von den Felgen mal aufgelistet und einer, die Reifen sind ja 245-17, also das Maß ist ja immer dasselbe, hat die Gewichte der Reifen aufgelistet. Nur der Reifen, des Gummis. Und da war dann, und ich sage jetzt mal ein Beispiel, da war zum Beispiel ein Kumo-Reifen, der wog dann 2 Kilo mehr pro Rad wie der Pirelli-Reifen. Aber 2 Kilo pro Rad ist...
Dass du das merkst, ist klar. Mhm.
Ja, das ist beim Fahrverhalten, das ist so. Und du kamst dann darauf, dass die Radreifenkombination, diese Felge, die ich da drauf habe, diese Forza-Felge mit dem Pirelli-Reifen, wiegt irgendwie 17 Kilo ein Reifen. Und wenn du dir diese angebliche Speedline sowieso Ultralight kaufst, mit diesem Kumo-Reifen dann fährst, bist du irgendwie bei 23 Kilo. Das sind dann 6 Kilo pro Rad Unterschied. Das ist ja ein ganz anderes Fahrverhalten hinterher.
Absolut.
So, also das macht so, es gibt so viele Faktoren bei Reifen, auf die man achten kann.
Ja.
Ne? Und ein guter Markenreifen ist ein guter Markenreifen, kann man sich auf den Kopf stellen.
Ja, deshalb sage ich das, ich glaube, den Fehler haben schon viele gemacht und wir haben dann bei weitem dann am Ende den Billigreifen nicht runtergefahren, sondern haben den meistens dann nach einem Jahr oder so wieder runtergeschmissen und haben gesagt, okay, nie wieder, danke, habe ich mal probiert. Genau. Also völliger Blödsinn.
Ja.
Ja, ja. Dazu sind auch die Autos mittlerweile alle zu schnell. Ja. Ja, aber dafür hat das übrigens das Thema Smart hat sich in Anführungsstrichen erledigt, weil mein Schwiegervater sich tatsächlich dann. Wann war denn das? Am Samstag letzte Woche, ohne mich, ein Smart gekauft hat, ein 4-4 Benziner. Ja.
Mit so hat sich das
allem möglichen. Ja, damit die Suche hat sich erledigt. Und ich habe jetzt den alten übernommen von ihm. Weiß allerdings auch noch nicht, was ich damit machen soll, aber er hat mir die Wartungshistorie mal angeguckt. Das ist, wenn es ein besonderes Auto wäre und er älter wäre, wäre es ein Garage 11 Auto. Der Zustand und auch der Wartungszustand ist kann nicht besser sein bei einem Smart. Und
das ist ja für dich was ganz Neues.
Und so ein 13 Jahre altes Auto mit unter 30.000 gelaufen ist ja auch immer
was. Was machst du denn jetzt damit? Stellst du den hinter die anderen Autos auch?
Ja, ich habe noch keine Idee. Ich habe noch keine Idee. Ist ja auch wirklich
nichts Besonderes. Kommst du denn damit klar, dass er so gut gewartet ist?
Ja, komme ich sehr gut
mit klar. Nicht. Ach, hier war übrigens ein sehr netter junger Mann. Man sagt ja immer, die Jugend interessiert sich gar nicht mehr für alte Autos. Der Tom war hier, hat mich besucht, total nett, aus Sachsen. Tom fährt eine Volvo Amazone und war mit der Amazone unterwegs nach Dänemark in den Urlaub mit seiner Freundin.
Oh, herrlich.
Und steht total auf alte Autos. Sein erstes Auto war ein Citroën, also erstes Auto nach Führerschein, ein Citroën CX Athena, auch ganz geil. Mhm. Und ist auch ganz krass, ist Imker. Hat uns ja ein Glas Honig mitgebracht, der übrigens sehr, sehr lecker ist. Mm. Und der Tom ist erst 21 Jahre alt und ist seit 10 Jahren Imker. Krass. Sagst du, ey, nochmal zurückgespult. Und dann hat er mir erzählt, er hat so einen Imkerkursus gemacht, da war er 10 Jahre alt. Und alle anderen, die da waren, waren so 40, 50-jährige Männer, die sich nochmal selbst gefunden haben, weil sie jetzt irgendwie ein Bienenvolk gekauft haben. Also so, und er hat mit 10 Jahren angefangen, sich dafür zu begeistern.
Ja.
Und mega lecker sein Honig, also wirklich Hammer. Hab den Viertelglas ist schon weg, ich bin ja so ein Honigesser.
Das war ich auch.
Tatsächlich. Oh, ich liebe ja, ey, Brötchen vom Bäcker Wulff, frisch, bisschen salzige Butter und dann Honig. Oh,
ja, bin ich auch ein Riesenfan. Alter, Alter. Honig ist bei mir auch, gehört bei mir zum Standardprogramm.
Krank gut, echt. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, weil der, weißt du, der Tom hat auch richtig Plan gehabt, ist hier rum, hat sich alles angeguckt, ist, ich habe ihn dann gefragt, ob er was mit Autos macht, also beruflich auch. Nee, er ist irgendwie in, ich glaube, ich nicht, dass ich jetzt falsch sage, sonst ruft er mich sicher an oder schreibt mir, weil er hört ja den Podcast auch immer. Er ist Anlagenelektroniker in einer Chemiefabrik, glaube ich, irgendwie sowas. Auch wo du auch so, ja, macht ihm auch Spaß mit Elektrik und so, finde auch cool. Und ist ja auch ein geiler Beruf. Ne? Also ist ja auch ein Beruf, wo man sicher sein Auskommen hat. Und ne? Also mich hat das so gefreut, weil so ein, man denkt immer, oh Gott, diese alten Autos sind immer nur alte Männer irgendwie. Nee, es gibt auch junge Typen und junge, gute Typen, die Bock auf alte Autos haben und das Thema weiterleben. So, ne? So total.
Ja, also, klar.
Er hat auch einen schönen Instagram-Account, Baron Schwalbe, müsst ihr mal gucken. Ist ganz lustig.
Ja, den kenne ich. Der folgt uns schon lange.
Ja, und Baron Schwalbe, Schwalbe wegen Schwalbe, ne? Wegen dem Moped aus der...
Ist klar.
Aus Neufünfland.
Ist klar. Ja. Ja, ist ja mittlerweile auch eine große Szene um diese...
Ja. Motorräder. Also Tom, mich hat das sehr gefreut, dass du hier warst. Dein Honig ist spitze und machst so weiter. Auch mit dem Volvo fahren, natürlich, ist klar.
Ja, ich habe es ja schon angekündigt, ich habe im Juli Urlaub und es geht natürlich wieder nach Spanien und da stehen auch wieder so 1-2 Autos. Mal gucken. Also irgendeinen Blödsinn werde ich wieder machen.
Bist du eigentlich inzwischen ADAC-Mitglied?
Witzbold.
Wieso Witzbold?
Meine Klimaanlage funktioniert immer noch. Ich bin jetzt gerade wieder gefahren, alles gut.
Mit was?
SEC.
Die Klimaanlage, erstmal muss das Auto hierher schaffen, ohne dass man liegen bleibt.
Also du meinst den nächsten, den ich dann kaufe?
Ja, ja, ja.
Mal gucken. Ich vermute, dass ich den nicht selber hole. Mal gucken.
Was willst du denn kaufen? Auf Autos zu kaufen?
Nein. Du
kümmerst dich um deine Autos nicht.
Ist ich Quatsch. Nein, das ist...
Blödsinn. Doch, was macht... Gute Frage. Also, ja. Deine Autos. Was macht der Maserati?
Steht in Soltau.
Fährt der?
Ja.
Geht die Klima? Gehen alle Fensterheber?
Ja.
Ja, wann hast du es?
Soll ich dir morgen? Ich schicke dir morgen ein Video. Ich bin morgen in Soltau.
Also, dann gehst du extra hin und guckst mal, ob alles funktioniert.
Ja, muss ich machen.
Genau so ist es nämlich.
Muss ich machen.
Hör auf, Autos zu kaufen.
Nein.
Mach den Maserati fertig, fahr den.
Ja.
Ja.
Du meinst, dann wäre mal was?
Ja, Hammer. 424, mega,
oder? Nee, 430. 430,
mega. 430 ist geil. Mega geil.
Ja? Meinst du, das wäre mal was?
Ich bin ja alter Biturbo-Fahrer. Hammer.
Ja.
Danach haust du den ganzen Mercedes auf den Markt.
Ja, so ein 430, davon wird es in Deutschland wie viele geben?
Weiß ich nicht, aber du hast
hinterher, keine 10.
Hast hinterher das Gefühl, dass bei deinem SEC der Motor kaputt ist.
Nochmal?
Hast hinterher das Gefühl, dass bei deinem SEC der Motor kaputt ist?
Weil der keine hat. Wobei ich hatte erst das Gefühl, dass bei dem Maserati der Motor kaputt ist, aber das hing damit zusammen, dass ich ihn gefahren bin wie ein V8 Mercedes. Der braucht halt ein bisschen Umdrehung, ne? Und man merkt, dass da was passiert.
Ja, du brauchst so einen Turbomotor alter Schule, ne? Klar, untenrum sind die ein bisschen... Die Verdichtung ist halt wirklich niedrig. Also untenrum haben wir so Uno 70 und obenrum haben wir dann Maserati Turbo. Ne?
Ist klar. Das muss ich wirklich. Du hast recht. Ich werde morgen mal. Morgen habe ich ja Besuch. Also quasi heute, wenn ihr das hört, hatte ich Besuch von Björn und Mario, die ja mit mir in den USA waren. Und die wollen sich nämlich auch die Autos mal angucken. Und deshalb treffen wir uns dann in Soltau morgen.
Entstaubst du die vorher noch, oder?
Bitte?
Entstaubst du die vorher
noch? Das geht, glaube ich. Das in der Halle von meinem Vater ist, da wird ja nicht mehr gearbeitet. Von daher staubt er auch nicht so viel.
Ja.
Aber du hast recht. Also da habe ich auch jetzt gerade so drüber nachgedacht. Witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil die habe ich ja alle so in dem Corona-Jahr gekauft. Und seit 4 Jahren stehen die Autos und die werden eben auch vom Stehen, wie du schon sagst, nicht besser. Nee. Und die beiden Autos, also den Maserati 430 und den BMW 57i ohne Cut, auch wenn es keiner glaubt, diese beiden Autos, die müssen jetzt mal langsam wachgeküsst werden. Weil, ja, sonst stehen die nächsten Jahre, dann werden die nicht besser. Und noch sind die gut. Noch sind, gehören die zu den sehr guten bei der Gattung. Tja, also hast du recht. Eigentlich spricht das dafür, nichts zu kaufen, sondern das Geld lieber in die beiden Autos zu stecken.
Es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht um die Sache.
Naja, in der Sache weißt du ja.
Das heißt ja Automobile und nicht Immobil. Bei dir sind das alles Immobilien. Also keine Automobilien mehr. Das ist ja Quatsch. Und jetzt kannst du den Smart, den du kaufst, gerade dahinter stellen. Der ist ja so top gewartet. Der kann erstmal 3 Jahre stehen, ohne dass was.
Damit er nicht mehr top gewartet ist, ne?
Ja.
Ja, mal gucken. Mal gucken.
Macht trotzdem keinen Sinn, ey. Ich sag's den Kunden auch mal. Leute, kauft euch nicht so viel Autos. Macht keinen Sinn. Ist gut. Es gibt Kunden, die haben die finanziellen Mittel, dass da jederzeit ein Mechaniker rumwuselt und immer alles frisch hält, sozusagen. Aber es ist doch Quatsch.
Ach, mir geht's wirklich nur darum, da Sachen zu finden, die andere nicht finden können oder nicht gefunden haben, und darin was zu sehen. So. Und ich, auf jeden Fall gucke ich mir einen an. Ich gucke mir maximal 3 Autos an.
Na, die Frage ist, was du in den Autos siehst, also.
Ja, naja, also bisher habe ich auch kein Pech gehabt. Und die Autos sind, ich habe sie nur teilweise im Bekanntenkreis weitergeschoben und ärgere mich manchmal, weil ich sage, eigentlich viel zu billig. So manche Sachen, die auch wirklich gut waren, weil die Autos, die ich gekauft habe, haben alle keinen Rost gehabt. Und das ist ja nun mal ein Thema, was du in Deutschland nicht ohne weiteres bekommst, vor allem nicht unbearbeitet. Ja. Und deshalb, ich gucke mir 3 Autos maximal an. Einer davon ist ein 190e 2,3 16-Ventiler. Wollte ich eh immer mal haben, sind ja mittlerweile schwer zu bekommen und vor allem auch in gutem Zustand.
In letzten Gesprächen, ihr landet wahrscheinlich im nächsten 190e 2,5 Evo 2.
Ja, geil. Na gut, die sind natürlich preislich weggerannt. Da braucht man auch nicht drüber. Also ich fange jetzt nicht mit der Geschichte an, dass sie billig waren.
Mit dem, ja,
ist also immer günstig. So. Ne? So.
Ja, ist halt so.
Das Auto war peinlich. Ne?
Es gab vor 20 Jahren 502 Autos.
War das Auto peinlich.
Ja, kann ja sein.
Ja, aufgrund dieses
einen gekauft damals. Der jetzige Besitzer hat den, glaube ich, so lange schon.
Ja, und aufgrund dieses großen Spoilers. Also,
das Geilste an dem ist, ich habe mich mit der Thematik auch ein bisschen auseinandergesetzt. Die meisten haben schwarzes Leder und Klima.
Dieser Teilleder.
Nee, dieser hat Stoff und keine Klima.
Ja, Stoffleder, also Teilleder. Ja,
und keine Klima. Und wenn der keine Klima hat, dann konntest du so ein Package dazu ordern. Das ist halt ganz nah an der Homologation dran. Der Kühlergrill ist zur Hälfte zu. Wenn du den aufklappst, sind da Lamellen drin, ist dicht. Mhm. Wegen der Aerodynamik, weil es ein Rennwagen ist. Mhm. Das geht natürlich nur ohne Klimaanlage, weil sonst passt das an. Du brauchst ja noch ein Klima, ist ein Klimakühler da vorne drin.
Okay.
Und bei dem Auto sind auch alle Teile dabei. Alle Flaps sind noch dran. Es gibt zum Beispiel so eine Verkleidung die fehlt meistens, habe ich gelesen, vom Abschlepphaken unten drunter. Ist alles dabei. Und er hat vorne hat 3 verschiedene, wie nennt man das? Spoiler-Aufsätze. Also der hat so ein DTM-Schwert, das ist gerade montiert, ein originales. Mhm. Es gibt nur 3 verschiedene bei dem Wagen. Das ist alles original. Ey, das Auto ist ein Traum.
Und dieses schöne Lochblech hinten am Auspuff.
Es ist
diese ovale Blende.
Es ist alles da. Das ist für jeden Sammler ein Traumauto. Deutsches Auto, wenig gelaufen natürlich.
Jo. Du musst mal hören.
Das wird dann das teuerste, was hier stand bis jetzt.
Ja, mal gucken.
Ja? Ja, ganz sicher. Da steht eine 3 vorne dran.
Das ist schon mal ganz klar. Ja. Okay.
Ja. Das kostet über 300.000 Euro so ein Auto. Die Frage ist, was man tatsächlich umsetzt hinterher. Es gibt welche, die kosten knapp 400 auf dem Markt. Das aber weiß ich nicht. Aber wir sind.
Naja, hier geht's wirklich extrem um Originalität. Je originaler, desto besser.
Der ist komplett nachlackierungsfrei.
Was? Ja. Echt?
Ja,
das Auto okay, ist gut, das ist ja dann, ja, da kannst du.
Bordmappe, Scheckheft, deutsches Auto, alle Teile dabei, alle Unterlagen dabei. So.
Ja, da kannst du ja dann dem, der den Hardware gekauft hat, nochmal anrufen.
Ja, das ist so, das gibt's nicht. Also in der Kombination, also wenn ich das als Sammler suchen würde, dann ist es das so, nicht anders.
Ja.
Es gibt keine Option. der wäre es.
Vielleicht dazu nochmal zur Info. Also, ein paar Spezies in meinem Bekanntenkreis, die sich mit diesem Thema Evo beziehungsweise auch 16-Ventiler sehr auseinandersetzen. Und einer ist ein Kollege aus der Niederlassung Bremen, der hat einen Evo 1, aber auch zum Rennwagen umgebaut. Ist aber die Basis, ist ein Evo 1, er hat auch die Evo 1 Verbreiterung und so weiter, ist ein echter Evo 1. Habe ich dir auch schon mal ein Bild gezeigt, ist orange. Und ist aber komplett, also auch Motor und so, alles, was du an Upgrades machen konntest, was einigermaßen im Straßenverkehr legal ist. Weißt du, wie so ein Auto klingt, wenn du da drin sitzt? Ich bin mit ihm mal gefahren und er ist mit mir scharf mit dem Auto gefahren. Ne? Du sitzt da drin und denkst, die Hölle bricht über dir ein. Ja? Das
ist ein Rennmotor.
Das ist Hardcore, das Ding. Wirklich Hardcore. Das ist, der dreht so hoch und klingt so krass.
Es war ja Krieg. Es ging ja nur um eins.
Ja.
Wir müssen den M3 schlagen.
Ja.
Es war Krieg zwischen Mercedes und BMW.
Ja.
Es war einfach nur Krieg.
Ja.
Es war Krieg auf der Rennstrecke und im Marketing.
Ja.
Und der 2,5, der Evo 2, der hat es dann endlich geschafft. Das hat auch echt lange gedauert. Der M3, sie haben den, was auch
Mercedes. Das hat vor allem so lange gedauert, dass er eigentlich ja gar nicht mehr in die Zeit passte.
Nee, war Mercedes war ja zuerst dabei mit dem 2,316. Und dann, ja gut, jetzt haben wir so ein Sportmodell, boah. Und dann kommt BMW und haut den M3 auf den Markt und das war's. Sache erledigt. Und dann hat Mercedes Gas gegeben, dann haben sie den 2,5 und der M3 Evolution, keine Chance, es ging nichts. Der M3 hat ja in Grund und Boden gefahren, die Autos. Und der 2,516 Evo 2, da war dann Feierabend, da haben alle gesagt, oh scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Und da hat Mercedes ja auch richtig Strecke, also richtig gewonnen mit dem Ding. Darum ging es, war Krieg.
Ja, und für mich ist
das... Die Auswüchse, du musst mal überlegen, auch aus heutiger Sicht, ne? Da bringen die wirklich ein Auto mit Straßenzulassung auf den Markt.
Ja, mit so einer... Und der Spoiler, und auf einem Mercedes.
Ja,
ich will es nochmal sagen, wenn du mit dem Ding bei Mercedes, ich habe das ja mitgekriegt, Anfang der 2000er, wenn du mit dem Ding bei Mercedes auf das Niederlassungsgelände gefahren bist, haben dich die anderen Menschen, die da rumlaufen, die Mercedes-Kunden, haben dich alle angeguckt und haben den Kopf geschüttelt, weil den Wagen hatte ja auch keiner auf dem Zettel, dass das Original ist. Nee. Das sieht ja für jeden, der das nicht kennt...
Komplett zerbastelt.
Komplett verbastelt aus. Ja. Weil das ja auch wirklich, also man muss ja auch sagen, die Kotflügelverbreiterung in dem Gesamtpackage, wenn man das kennt, sagt man jetzt, nö, das ist okay, so stimmig. Aber wenn man sich das anguckt, ist das schon, so, da finde ich ein Evo 1 stimmiger mit den breiten, runden.
Ja, aber hier ging es um Aerodynamik.
Richtig, hier ging es, natürlich.
So. Hier ist nur Form follows Function bei dem
Auto. Und wie geil waren die? Ich habe die Designs alle noch vor Augen, damals aus der DTM. Also, ich habe das immer geguckt.
Der optisch sieht der Evo 1 wesentlich besser aus.
Ja.
Ob Spoiler hinten,
auch der Spoiler hinten, genau, alles. Verstellbar.
Ja, aber der Evo 2 konnte es halt.
Ja, der Evo 2, genau. Und der Evo 2 ist aber auch mittlerweile so eine Ikone in der Optik. Also das ist ja wirklich etwas, was du dir aufs T-Shirt drucken kannst und die Leute sagen, ja, geil.
War auch geil, die Nummerierung ist ja im Schalthebel, ne?
Das ist auch cool. Steht da
eine sehr schöne Nummer hier.
Ja, stimmt.
Sehr, sehr schöne Nummer.
Hat er?
Ja, finde ich gut.
Ist die Nummer nicht rot und dann Schrägstrich und dann...
Ja, richtig.
Ja, siehst du? Ja. Ja, geil. Und alle blau-schwarz-metallic.
Ja.
So.
Ja, 199.
Genau. Wobei, irgendeinen Verrückten gab es bestimmt, der gesagt hat, ich nehme den, aber in nur in einer Farbe oder so. Ja, cool. Auf jeden Fall cool. Na, und der, den ich gefunden habe in Spanien, der hat so ein paar verrückte Details. Und zwar, du wirst jetzt gleich stöhnen, aber er hat eine SEC-Haube, aber...
jetzt vom Höfele-Design.
Nee. Ja, ich frage mich tatsächlich, wo die herkommt, weil das ist ein früher, der hat noch keinen Hubwischer, sondern den Einarmwischer mit diesem kleinen Wischer noch unten dran. Und die kannst du ja erkennen, weil die alle nur eine Scheibenwaschdüse haben. Die nächste, die danach hatten zwei. Die SEC-Haube hat auch nur einen und sie ist keine geschweißte, sondern sie ist eine, die komplett über die Breite auch die Sicke hat.
Ist egal, es passt trotzdem nicht.
Die ist neu darauf gekommen. Und das Auto,
aber die Front ist zu kurz für diese SEC-Haube. Sieht total scheiße
aus. Und das Auto kommt, der hat nämlich noch die Original-Kennzeichen-Unterleger, original von damals, von Süvercrypt Automobile. Also er fährt in Spanien, der Wagen, ist dort 2 Jahre nach Erstzulassung zugelassen worden. Auch in dem Bezirk, wo die Insel ist, wo mein Vater herkommt. Und er hat aber noch den alten, und das ist wirklich eine ganz alte Blende, Syvacrypt-Automobile. Cooles Ding, geschaltet, schwarzes Leder, Rauchsilber, Metallic. Am Ende ist es so. Ich kaufe den ja auch nur, wenn er technisch fährt und wenn die Karosserie gut ist. Das sind die beiden wichtigen Themen. Alles andere ist sowieso dann so ein Wabon-Spiel, weil die Motoren, das macht nicht so viel Spaß daran zu schrauben. Da kann man, glaube ich, mittlerweile viel Geld lassen, weil es nicht mehr alle Teile gibt. Und das hier ist halt auch noch einer ohne Cut. Also eigentlich ist das die charmanteste Kombination zum Fahren. Geschaltet, ohne Cut und erste Serie. Und jetzt frage ich dich, wann hast du, und ich glaube, du hast noch nie eingehandelt, das überhaupt mal ein Erstserien 190er das letzte Mal gesehen, der keinen Hubwischer hat. Die gab es ja ein paar Jahre. 190er ging 83 los, 83, 84 und dann bis Anfang 85 und dann kam der Hubwischer. Also im Grunde so zweieinhalb Jahre. Der hatte Hubwischer, den du hattest. Der hatte Hubwischer, ja.
Was ist mit dem Prototypen, den ich hatte? Der hatte keinen Hubwischer.
Welchen Prototypen?
Ich habe doch diesen 2,316 hier von diesen ersten 20 Autos, der per Hand zusammengebaut worden ist.
Der hat dann auch keinen Hubwischer.
Der war doch Januar
84. Ja, das ist dann auf jeden Fall.
So einen kleinen Wischer unten
dran. Ja, genau. Sieht ganz komisch aus, weil man das gar nicht kennt. Also jeder von euch kennt einen 190er mit einem breiten Hubwischer. Und wenn du den anguckst, der liegt, finde ich, nichts Falsches sagen, aber er liegt auch, meine ich, auf der anderen Seite ab. Also der Hubwischer liegt links, sodass er gleich wischt, wenn man ihn anmacht. Und der normale Wischer liegt rechts im Beifahrerraum. Ja, völlig crazy. Und zu erkennen eben, also auch die Originalhaube, weil nachher hast du natürlich die Hauben nicht mehr gekriegt. Du hast halt eher später ja, wenn du einen 190er hattest, hattest du einen Frontschaden, hast du keine Haube mehr gekriegt mit einer Düse. Ja. Kannst du immer daran erkennen, ob das Original ist oder nicht. Ja. So eine Kleinigkeit. Ne? Naja, mal gucken. Mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht ergibt sich auch irgendwas anderes, irgendein Blödsinn. Irgendwas wird schon sein. Ansonsten habe ich da ja noch einen Twingo zum Fahren. Da steht nämlich noch der Benetton Twingo in Spanien.
Fährt der?
Der fährt, ja. Fahren tun die immer, oder? Also wenn Twingo nicht mehr fährt, ist die Batterie alle vielleicht.
Warum steht in Spanien?
Bitte? Ja, weil ich den noch nicht hierher geholt habe und weil ich irgendwie gesagt habe, ist doch witzig, da ein Twingo in einem gelben
Benetton Twingo. Hast du den nicht dahin gebracht?
Bitte?
Hast du ihn nicht dahin gebracht?
Dahin gebracht?
Nee.
Den habe ich da gekauft.
Ach so.
Den habe ich da gekauft letztes Jahr. In so einer Hauruck-Aktion.
Na gut, Twingo ist eh so, Thema ist eh tot. Nee, stimmt gar nicht.
Sag Jens immer, ist lustig, weil.
Nee, stimmt gar nicht. Ist gar nicht tot. War jetzt wieder ein bisschen was zu lesen, weil Automotorensport Youngtimer hatte geschrieben, höchsten Renditen bei Youngtimer und da war der Twingo ganz weit vorne.
Ach ja.
Im Vergleich zum. Ja, aber auch das ist immer das ist so
nicht
eine.
Ganz richtig eigentlich.
Nee. Ja, ein gutes Beispiel ist der Clio V6. Der kostet 69.000 Euro. Steht gerade bei MF im Service. Hat einer drunter geschrieben, was hat er denn neu gekostet? Das ist doch mal eine mega Verzinsung. Habe ich drunter geschrieben, der hat neu gekostet 39.900 Euro. Ja? Vor 20 Jahren.
Ja, umgerechnet mit dem.
Umgerechnet mit der Inflation sind das schon mal 61.825 Euro jetzt.
Achso, du hattest umgerechnet tatsächlich in Euro?
Nee, 39.000 Euro hat er gekostet.
Ja, nicht Mark?
Mark, nee.
Okay, du hast umgerechnet.
2002.
Ja, okay.
Hat er schon
Achso, Euro ja, ist ja, sorry, ist ja 2002.
Ja. 39.000 Euro gekostet. Jetzt kostet er 69, aber das hast du ja nichts verzinst. Weil, wenn du jetzt das gleiche Geld aufbringen müsstest, wie die 39 damals, müsstest du jetzt 61 aufbringen durch die Inflation. Jetzt hat das Auto 20 Jahre lang geparkt. Und ich habe geschrieben, sagen wir mal, er hat für 30 Euro einen Stellplatz gehabt, was ja echt in Hamburg gar nicht zu kriegen ist, schweinegünstig wäre. Ja. Dann haben wir nochmal 7.200 Euro Parkplatz. Jetzt haben wir noch keine Versicherung, keine Steuern, keine Instandhaltung, kein gar nichts. Da sind die 70 schon aufgebraucht. Das heißt, dieser Verkaufspreis, von dem ich ja noch eine Provision kriege, ist eine Schadensbegrenzung. Dieser Verkaufspreis, da verdient keiner Geld dran. Nur weil er für 39 damals den Clio gekauft hat, macht er trotzdem noch miese, wenn er den jetzt für das Geld weggibt. Das ist mal eine Quatschrechnung. Die Leute vergessen immer, eine Inflation mit einzuberechnen. Die Kosten, das ist Blödsinn. Es gibt kaum ein altes Auto, mit dem du als Besitzer Geld verdienst.
Und wenn du damals für 39.900 Euro Amazon-Aktien gekauft hättest, ne?
Ja, dann wärst du heute.
Ja, ist so. Ja, dann kannst du, dann brauchst du über Autos du nicht mehr reden, dann kannst du über Schiffe reden.
Ja, hast du aber nicht. Ist aber nicht. Jetzt eine Yacht, kann ja sein, ist mir auch egal. Aber diese Rechnung immer, ja, der hat neu nur so viel gekostet, das ist aber jetzt unglaublich, dass du da jetzt 70.000 Euro dran schreibst. Ja, was denn sonst? Er verdient trotzdem kein Geld dran. Ne? Kann die Leute rechnen, wie sie wollen.
Schön ist aber, also wo du es gerade sagst, der Twingo die höchste Wertsteigerung hat und so. Oder Wertentwicklung, das mag ja sein. Aber,
ja, von 1.000 Euro auf 3.000 Euro,
weißt du? Ja, genau, so. genau.
Hat er neu trotzdem 10.000
gekostet. Ja, erstens das und zweitens, finde doch mal einen in Zustand 2.
Ah ja, genau.
Und also viel Spaß
dabei. Das war ganz lustig dann. Der erste Twingo, den ich hier gehandelt habe, der blaue.
Ja, der in Amerika ist.
Der ist jetzt in Amerika und den hat da ein Händler nach Washington verkauft. Da wüsste ich gerne den Preis, was der jetzt da gekostet hat. Aber das ist eine schöne Story, hat mich gefreut, dass der so eine Weltreise gemacht hat und jetzt in Washington steht. Ne?
Ja, was ich immer gut finde, ist so ein Vergleich. Bis wann wurde die Ente gebaut? 90 oder was? 91?
Boah, kann sein.
Irgendwie so?
Ja.
Also, und dann eine Ente zu nehmen, was die neu gekostet hat und was sie jetzt eine richtig, richtig gute Ente kostet.
Ne? Ja.
Und du nimmst halt aus dem gleichen Jahr ein Auto, was das Zehnfache gekostet hat, zum Beispiel eine S-Klasse.
Ja.
Ja. Die in einem guten Zustand, aber
genau so viel kostet wie die Ende.
Genau. Und dann sagen auch immer alle, oh, wie kann das sein? Ja, ganz einfach, weil es halt die perfekten Autos, wenn die billig waren, ja heute nicht mehr gibt.
Ja.
So. Ja. Naja. So, apropos perfektes Auto. Also, heute geht es mal wieder um neue Autos und zwar von 85 bis 86, also auch schon 40 Jahre alt. Und Quartetto Roletto und du ziehst zuerst und gibst mir bitte mal irgendwie einen sinnvollen Tipp. Jetzt holt Tiefluft. Tja, und grinst dabei.
Ich muss mich aufpassen, dass der Tipp nicht zu gut ist.
Mhm.
Immer wenn ich dieses Auto sehe, denke ich an einen TGW.
Ja gut, aber dann dann würde man ja jetzt als erstes denken, ein Renault Espace.
Ist so. Ich muss immer an TGW denken. Der hat das ist ein Espace, erste Serie, ganz früh. Die Frontpartie vorne, die Ecke, ist exakt wie beim TGW, bei diesem.
Am alten TGW, weil die neuen sind ja nochmal anders.
Und deshalb immer, ich muss immer diesen, ich konnte keinen anderen Tipp geben, es tut mir leid.
Das ist übrigens in Frankreich.
Renault Espace 2000 TSE. Eine zusammengehauene Plastikkiste erster Güte.
Ja, das stimmt.
Also wenn du das heute
anguckst. Bei Matra.
Ey, wenn du das heute anguckst, denkst du, Alter, das hält. Aber ist echt cool. Wie findest du nicht in dem Zustand? Auch hier mit zwei Glasdächern oben, ne?
Ja.
Ja, so. Schon geil. Dann waren die innen drin, die haben ja so bräunliches Glas.
Ja.
Und innen drin waren die auch so Brauntöne.
Ja, ja, so genau. Und so Brauntöne und mit so einem komischen, wie so ein Waffel-Piquet, hätte ich fast gesagt.
Ja, total geiles Auto.
Und
jetzt überleg mal, 176 Höchstgeschwindigkeit. Und hier, guck mal, 29.900 D-Mark würdest du auch im Top-Zustand auch 30.000 Euro für heute bezahlen. Wenn es den
gäbe, also gibt es ja nicht.
Gibt's nicht. Das sind Verbrauchsautos.
Das ist, finde ich, übrigens manchmal.
Das war jetzt aber langweilig, schnell getippt.
Ist ja so. Mal gucken, was jetzt passiert. Finde ich übrigens in Frankreich ganz cool. Da gibt es häufig Autobahnen, die direkt neben der Bahnstrecke laufen.
Ja.
Und ab und zu überholt dich dann so ein TGW. Ja. Und wenn du dann so wieder 120 drauf hast, die du dann nur fahren darfst, dann denkst du, oh, TGW fahren ist bestimmt geil.
Ja, ICE fahren aber auch.
Ja.
Zwischen Kassel und Fulda.
Boah, ich habe meine Kontakte, ich muss selber mal gucken, was das ist. ist auch ein seltenes schlechtes Bild hier, so abgehackt. Weißt du, wenn man so versucht, irgendwas in 16 zu 9 gar nicht, in 4 zu 3 zu bringen, was aber 16 zu 9 ist. Naja, Tipp. Das wäre wieder auch zu einfach. Ich Ich mache das anders, weil kannst du ein bisschen in deiner, bei dir, in deinem Kopf rumkramen. Also du hast definitiv so ein Auto schon gehandelt. Scheiße, das ist ja auch zu einfach.
Ich habe in den 18 Jahren so viele Autos gehandelt.
Ja, ja, eben. Nein, lass mich mal kurz überlegen.
Ich bin selber manchmal erschrocken, wenn ich die Bilder mir so angucke zum Spaß. Das sind manchmal so, als ich, oh, guck, das
habe ich auch mal gehabt. Ich lese dir die Daten vor. Das finde ich eigentlich, in diesem Fall finde ich das spannend. Da können so Hörer so schön mitmachen. Da können so Hörer so schön mitmachen. Ich fange mal mit den ganz einfachen Dingen an. Vier Zylinder. Hm. 220 PS. Wenn die denn stimmen, das ist natürlich geil, da hast du recht, ja. Vier Zylinder, 220 PS. Ich lasse den Hubraum mal außen vorne, kommt man am ehesten drauf. Umdrehung 5800. Geschwindigkeit 252, was ich ja schon echt wahnsinnig
finde. WW M3 Evolution.
Nee, den gab es auch noch nicht, 85, 86.
Ach so, ja.
Also der hat 215 PS. Hat 72.500 Mark gekostet, was echt viel war, ne? 15,4 Liter Verbrauch. Ich meine, und jetzt kommt's, dann weißt du es, 2472 Kubik.
Das ist ein Audi. Nee, ist ein Vierzylinder. Nee, ich weiß es nicht.
2,5 Liter Vierzylinder?
Das ist ein Triumph.
Deutsches Auto.
Ach so. DR4.
Ein Sportwagen.
Also ist ein Porsche 944S.
Nee, Turbo.
Turbo?
Turbo.
Ah ja, Turbo, genau.
Turbo.
Ey, was ist das denn für ein... Wie ist der denn abgebildet?
Ja, hab ich doch gesagt. Total abgeschnitten, richtig schlecht gemacht.
Nee, guck mal, die komischen...
Die Felgen, ne?
Das ist das Auto, ist gar kein Turbo. Guck mal, die Seitenschweller und so. Das ist irgendwie so ein Tuning-Auto.
Sieht wirklich so aus, ne?
Irgendwie auch, so ein Tuning-Bild.
Was ist das, eine goldene BBS-Felge?
Eine goldene BBS-Felge. Oder so ein komischer Seitenschweller. Und guck mal, das sind auch die... Ja... Nee, das ist so ein Turbo nicht.
Das wäre gern einer vielleicht. Aber
der Turbo hat doch ganz andere Lichter unten. Vorne, das ist so eine S-Stoßstange, wenn maximal.
Ja, nee. Ja.
Doch, doch, doch. Das ist kein Turbo.
Ich glaube, die frühen waren so.
Nein.
Ja, wir müssen das vergleichen. Wir recherchieren das. Aber Wahnsinns Auto eigentlich, so von den Performance-Werten. Ne? 252 ist ja
irgendwo auf der Messe, und dahinter schnell. Ist der Messestand von der Mahak.
Ja.
Ja, so, ist das Mahak? Ist das nicht Münchner
Autohaus? Ja, Münchener Autohaus. Ja, Münchener Autohandels AG.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, ja, aber, in,
ja.
Aber das war ein schnelles Auto. Und es war nicht billig. Ne? 72.500 Mark war ja wohl wirklich richtig viel Geld Mitte der 80er. Gut, du hast einen Porsche Turbo gehabt, aber...
Du hast 72.500 Mark und ein Carrera 3.2, wann war das, 85, 86?
Ja, genau.
Hat ein Carrera 3.2 gekostet, auch 86.000 Mark.
Ja, da weißt du, wo du die Rendite gehabt hättest. Wobei, nein. Ja.
Weißt du, wo die Rendite gehabt hättest? Hättest du dir einen Carrera 3.2 Clubsport gekauft damals?
Stimmt, mit Wegfallausstattung.
Ne? Und dann mit Wegfallausstattung. Oder hättest, weißt du, es gibt so ein paar Typen, wo du gesagt hast, ja, da hätte man dann, das stimmt. Oder auch der 2,5 Mercedes Evo, ja. Wobei der neu auch teuer war.
Der hat auch, nee, der war tatsächlich
über 100
sehr, sehr teuer und hatte ja das Problem, dass du wusstest, du kaufst ein altes Auto. Ja. Weil. Das ist ja ein 190er, das war ja, die sind ja die letzten Baujahre gewesen.
Ja, da gab es die C-Klasse mehr oder weniger schon.
Genau, und die wurden damals schon, wenn überhaupt, zu Sammlungszwecken gekauft. Ein Evo 1 hast du auch nochmal gefahren, Nachlässe wurden da viele gegeben. Sehr, 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 sehr spezielles Auto gewesen.
Ja.
Sehr, sehr spezielles Auto. Da musst du ja auch wirklich rennsportaffin sein. Und machen wir uns nichts vor, das war ja auch... Mit Abstand der sportlichste Mercedes zu der Zeit.
Ja, und du hast ja trotzdem nur einen Vierzylinder gekauft für das Geld. Das
ja.
Ist so eine Image-Sache.
Ja.
Oder
ja,
ein
ja.
Oder anderes hat über 100.000 Mark für einen Vierzylinder, na, ich weiß nicht.
Aber krass, was man damals auch für Leistungen dann aus dem Vierzylinder rausgeholt hat ohne Turbo, ne?
Ey, es gibt ganz geil, ich habe letztens so ein, es gibt so DTM-Videos auch in Instagram
immer
so.
Ja, ja.
Und da war auch auf irgendeiner Start- und Zielgeraden.
Ist doch gerade Revival.
Oder? Waren 2,5 Evo mit Vollgas.
Ja, der dröhnt wie Sau. Das ist wirklich, du hast auch, du denkst auch, das fliegt halt auseinander.
Das ist ein 14er Rennmotor. Ja, das ist kein, das hat nichts mit einem 14er Bauerndiesel zu tun oder so. Weißt du?
Ja. Schon geil. Ja, und trotzdem hat man das halt adaptiert auf die Serie und jetzt, es sind 2,316 Ventile. Das steht übrigens, wenn ich mich nicht täusche, steht das sogar in den Einführungsschriften und damals auch in den Beschreibungen so für die Verkäufer drin. Also immer wieder so ein bisschen betont, dass das doch ein Sportmotor wäre. Ne? Also es darf sich am Ende, nach dem Motto, darf sich keiner beschweren, dass der anders ist, laut ist, Umdrehungen ist ja braucht, auch, ist ja auch, das Getriebe andere Schaltkräfte. Ne? Ja, das war ja auch kein Mercedes-Schaltgetriebe, ne? So mit langen Wegen, wobei die Wege waren, glaube ich, auch nicht besonders kurz. Aber das war ja ein Getrag-Getriebe, was da drin ist. Also schon cool. Ja, mal gucken. Gut, Jens, also beschäftige dich noch mit deinem Marktspiegel hier, dann weißt du, was du für deine Autos verlangen kannst.
Umgekehrt. Ich schreibe der Klassikrat eine Liste mit Verkaufspreisen von mir. Können Sie ja mit einfliegen.
Ja, genau. So. Vielleicht wird das ja eine eigene Rubrik.
So wie ein Schuh draus, Garage.
Ja, man, es steht immer, vielleicht kann man es ja so machen. Guck mal, das wäre doch sehr versöhnlich. Es gibt keine Eins mehr als Zustand, aber es gibt 2, 3, 4. Und vor der 2 gibt es Garage 11. Oh, da habe ich dir jetzt aber schön richtig. Das ist ein Ritterschlag, ne?
Das ist auch Quatsch. Stimmt? Das ist Blödsinn. Es geht darum, gute Autos zu haben. Das hat mit der Note nichts zu tun.
Hä? Ich wollte
ein Auto im Zustand 2 minus kann auch top sein.
Ich wollte was Nettes sagen zu dir.
Ja, das war eher ein bisschen geschleimt.
Ja, das kann er auch nicht ab, ne? Nein, ist schon.
Also sind sie die Mercedes-Verkäufer. Tschüss.
Ja, so sind sie die Mercedes-Verkäufer, natürlich.
Hau mal noch einen AMG in den Markt an so einen jungen Brügel wieder.
Okay, rausschneiden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.